Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Christiane Florin. Guten Tag. Eine klare Mehrheit der Deutschen ist damit einverstanden, dass Masken getragen und Abstände eingehalten werden. Nur jeder Zehnte hält die Corona-Schutzmaßnahmen für überflüssig. Diese Zahl stammt aus einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der deutschen Presseagentur dpa. Ein Teil dieser Minderheit macht lautstark auf sich aufmerksam, sieht sich im Widerstand gegen eine Drosten-, Merkel- und Mediendiktatur. Die Demokratie und die Demos, das ist das Thema dieser Streitkultur.
Wollt ihr die totale Meinungsfreiheit?
Ganz vieles von dem, dass Eltern überfordert sind mit der Situation oder dass lange Zeit auch es schwer war, nicht in Krankenhäuser oder in Pflegeeinrichtungen zum Besuch zu dürfen, das ist ja keine Kleinigkeit. Und deswegen ist es wichtig zuzuhören und auch die entsprechenden Begründungen zu liefern.
Soll man mit den Corona-Leugnern diskutieren? Und wenn ja, mit welchen? Diese Frage führt nicht weiter, denn wir haben uns in eine aussichtslose Lage hineinmanövriert. Wir diskutieren mit Leuten, die nicht diskutieren wollen, über Dinge, bei denen es nichts zu diskutieren gibt.
Die Leute tragen das ja im Wesentlichen, weil ihnen eine riesige Angst eingejagt wurde und nicht, weil sie der Ansicht sind, mit diesen vollkommen nachgewiesenermaßen nutzlosen und sogar schädlichen Masken würde irgendwie etwas erreicht werden.
Wenn ihr für Meinungsfreiheit seid, müsst ihr meine Meinung aushalten. Wenn ihr Demokraten seid, haltet ihr meine Meinung aus, ohne zu ruhen, liebe Freundinnen und Freunde.
Der Kabarettist Florian Schröder hat sich damit einem Plädoyer für die Schutzmaske auf einer Demonstration in Stuttgart zum Buhmann gemacht. Unsere Streitfrage heute. Proteste gegen die Corona-Maßnahmen. Sollen wir dieser Minderheit noch zuhören? Darüber diskutieren Ulrike Gero. Sie ist Professorin für Politikwissenschaft und leitet das Department für Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität Krems in Österreich also. Kürzlich warnte sie im Deutschlandfunk vor der Stigmatisierung der Kritik an den Schutzmaßnahmen. Herzlich willkommen, Frau Gero.
Hallo.
Wir hatten ein paar technische Probleme, deshalb ist sie über Telefon zugeschaltet. Und ihr Gegenüber ist Thomas Thiel, Gymnasiallehrer und Logiktrainer. In dem Programm Klare Kante der Konrad-Adenauer-Stiftung zeigt er Schülerinnen und Schülern, wie sich Demokratie logisch verteidigen lässt. Hallo, Herr Thiel.
Guten Tag.
Sollen wir noch zuhören? Wir hören jetzt Ihnen zu, Frau Gero.
Ja, erstens sollten wir zuhören, weil die Diskussion an sich das zentrale Element der Demokratie ist. Machtworte sind immer problematisch, sie erschüttern Vertrauen und Eigenverantwortung. Die Attitüde, wer nicht für uns ist, ist gegen uns, treibt in die gesellschaftliche Polarisierung. Zweitens sollten wir zuhören und dabei Sprecherposition und Argument nicht verwechseln. Die Diffamierung von Personen ist kein guter Ratgeber. Noch der vermeintlich größte Tor kann ein gutes Argument haben. Noch der faktenbasierteste Blick kann etwas übersehen oder sich irren. Es gibt keine absoluten Wahrheiten. Drittens sollten wir zuhören, weil selbst wissenschaftliche Evidenzen nicht automatisch eine gesellschaftliche Handlungsanleitung sind. Die Gesellschaft muss Argumente sortieren, Maßnahmen abwägen und ihre Schlussfolgerungen ziehen. Es gibt keinen Königsweg bei den Corona-Maßnahmen. Deutschland ist bisher gerade deshalb gut gefahren, weil wir genau das gemacht haben, weil wir nämlich eine permanente, offene, selbstreflexive Diskussion geführt haben und Corona-Maßnahmen stets angepasst und korrigiert haben. Deswegen Hände waschen, lüften, Maske auf. Und zuhören.
Vielen Dank, Herr Thielen. Ihr Widerspruch bitte.
Frau Gero hat jetzt drei Punkte vorgebracht. Einerseits, dass Diffamierung von Personen nicht statthaftet, und da würde ich völlig zustimmen. Das Problem ist tatsächlich, dass sehr oft der Protest gegen Maßnahmen an Personen festgemacht wird und nicht an Argumenten. Das zu trennen, wäre schon mal ein ganz wichtiger Schritt. Wo ich nicht ganz bei ihr bin, ist, dass die Stigmatisierung von Kritik einfach so im Moment in Deutschland passiert. Ich glaube, dass sehr genau zugehört wurde. Es gibt ja diverse Faktenchecks und Internetseiten, die sich sehr, sehr präzise mit den Argumenten von Herrn Bakhti und Herrn Wodak und so weiter auseinandergesetzt haben und die einfach auch durch, Frau Gero's dritten Punkt, wissenschaftliche Evidenzen als weniger plausible Hypothesen als die, denen wir gefolgt sind, dargestellt haben. Ich bin völlig dabei, dass man argumentative Vorträge hören und auch berücksichtigen muss bei Lösungsfindungen und dass das auch permanent stattfinden muss. Wir müssten allerdings, und an dem Punkt widerspreche ich dann tatsächlich, uns überlegen, ob es nicht sowas wie, ja, Wahrheit ist ein blödes Wort, Richtigkeit, Plausibilitätskriterien gibt, anhand derer wir dann vom Zuhören entscheiden können, nachdem wir zugehört haben, und das ist ja schon geschehen, was wir berücksichtigen. Das heißt, ich möchte so eine Differenzierung aufmachen, die im Englischen zwischen hear und listen to sich abbilden lässt. Was machen wir, nachdem wir zugehört haben? Und ich glaube, daran entscheidet sich eher demokratischer Diskurs. Denn dass jeder sprechen darf, darüber sind wir nicht uneins. Dass aber jeder gehört werden müsse, das ist nicht dasselbe wie Meinungsfreiheit.
Okay, vielen Dank, Herr Thielen. Bevor wir auf das Zuhören genauer eingehen, noch eine Frage zum Wir. Frau Gero, was halten Sie davon, dass wir in dieser Sendung keinen Organisator der Demo, keinen der Querdenker eingeladen haben? Im Grunde reden ja auch wir über die, oder?
Ja, das ist wahrscheinlich tatsächlich schon ein Teil des Problems, aber ich würde gerne nochmal auf die Reaktion von Herrn Thielen sagen, so, wir wollen beide das Argument von der Sprecherposition trennen, wir wollen beide nicht diffamieren und das, was Sie nachher als Differenzierung zwischen Zuhören und auf die Argumente eingehen, als Differenzierung vorgebracht haben, das ist ja im Grunde, was ich in Punkt 3 ausgeführt habe. Jeder kann seine Argumente vorbringen, die Gesellschaft muss am Ende abwägen, sortieren und Maßnahmen durch stete, selbstreflexive Diskussion permanent korrigieren. Ja, und das machen wir, damit sind wir in Deutschland gut gefahren. Ich glaube nur, dass die Tatsache, dass es diese Demos gibt, natürlich für uns auch der Anreiz war, also das Zuhören war der permanente Anreiz, nochmal drüber nachzudenken, machen wir hier alles richtig, in Anführungsstrichen, beziehungsweise ist das, was wir machen, plausibel. Und die Plausibilität, die Sie erwähnen, die muss halt immer wieder neu überprüft werden, weil ja Corona etwas ist, von dem wir sehr wenig verstehen und deswegen ist das, was heute plausibel ist, vielleicht in 3 Monaten nicht mehr plausibel.
Na, ich sehe den Dissens schon zwischen Ihnen beiden. Tatsächlich bei der Frage, welche Konsequenz hat das Zuhören? Wenn ich Sie richtig verstehe, Frau Gero, dann sagen Sie ja, zuhören, das heißt nicht nur, dass man sich das anhört, sondern dass man auch Konsequenzen daraus zieht, sein eigenes Verhalten ständig überprüft. Und wenn ich Herrn Thielen richtig verstehe, dann appelliert er ja mehr an diejenigen, die da demonstrieren, dass die sich mal wissenschaftlich auf den Stand der Dinge bringen. Oder habe ich Sie da falsch verstanden, Herr Thielen?
Frau Gero hat in ihrem letzten Satz im Einlassungsstatement etwas sehr, sehr Wichtiges gesagt, nämlich, dass es da eigentlich keinen Konflikt gibt. Man kann Argumente gegen die Maskenpflicht mit Maske vorbringen.
Und wenn ohne Maske?
Ohne Maske kann man das auch. Das Problem da ist allerdings, dass man damit das, was allen Freiheiten ermöglicht, ne, nämlich die Grundvoraussetzung, ich sage jetzt mal ganz platt, Gesundheit, in Frage stellt. In dem Moment, wo man dem anderen dieselbe Freiheit, die man sich selbst zugesteht, nämlich gesund etwas im Vollbesitz der eigenen Kräfte sagen zu können, nicht mehr gewährleisten kann, da verhält man sich, platt gesagt, gesetzeswidrig, ethisch unkorrekt. In dem Moment, wo ich meine Argumente mit Maske, also nicht mehr die Gemeinschaft gefährdend vorbringe, kann ich sagen, was ich will. Solange ich das nicht tue, bin ich ethisch auf einer unhaltbaren Position, die sich selbst widerspricht. Ich nehme mir etwas raus, das ich anderen nicht bereit bin zu bieten.
Deswegen habe ich ja am Ende gesagt, Hände waschen, Maske auf und zuhören und diskutieren. Ja, natürlich ist das die Voraussetzung, dass wir uns an die Regeln, die jetzt erstmal die Mehrheit gesetzt hat, die wir ja auch im Bundestag verabschiedet haben, das sind ja nicht irgendwelche Maßnahmen, ja, sondern das ist ja alles hier rechtlich demokratisch verhandelt worden und dann eben auch beschlossen worden. Deswegen funktioniert ja Deutschland gut. Ja, ich finde ja auch, dass wir Maßnahmen getroffen haben, die haben wir teilweise korrigiert. Es gab Verwaltungsgerichte, die einzelne Maßnahmen als nicht verhältnismäßig eingestuft haben. Dann wurden die auch beanstandet, zurückgenommen und so weiter. Nur damit das passiert, ist ja die Kritik an den Maßnahmen der permanente Stachel im Fleisch, der uns zumindest vor Augen führt, dass der Zustand nicht normal ist und keine Selbstverständlichkeit ist und der steten Überprüfung standhalten muss.
Das heißt, diese 10% kann man nicht so einfach übergehen, Frau Gero?
Nein, 10% kann man nicht so einfach übergehen, weil sonst könnte ich ja mit 10% argumentieren und sagen, wie viel Corona-Tote haben wir denn prozentual? Ja, das sind von denen, die erkranken, sind das, glaube ich, 4,7% zwischen Infektion und Erkrankung. Dann können Sie auch sagen, 4,7% kann man die übersehen. Ja, nein, das muss man ernst nehmen, aber natürlich nicht immer die Argumente zur Mehrheitsmeinung machen. Ja, das sagt ja keiner.
Ich glaube, dass da eine Differenzierung, die Logik anbieten kann oder die reflexive Logik, ganz wertvoll wäre. Nämlich die Unterscheidung zwischen dem faktischen, also der faktischen Existenz von Demonstrationen von 10% ungefähr und der Geltung der Argumente. Wir müssen zur Kenntnis nehmen und politisch berücksichtigen, dass es diese Demonstrationen gibt. Wenn wir die übergehen, dann erzeugen wir sicherlich, das kann Frau Gero besser erklären als ich, noch mehr Gegendruck, noch mehr Unzufriedenheit, eher mehr Trotz und weniger Argumente. Wenn wir aber Argumente überprüfen, dann müssen wir gucken, wie gut sind die. Und dann möchte ich vor etwas warnen, das so ein bisschen mitschwingt und so die andere Barriere in unserer Diskussion abbilden sollte, nämlich dem Argumentum ad nauseam. Das heißt ganz einfach, dass man immer wieder dasselbe in den Raum brüllt. Ja, das kennt man von kleinen Kindern, die dann immer sagen, aber ich will. Das ist natürlich etwas, das eine Demokratie oder eine Entscheidungsfindung sehr lähmen kann. Und deswegen wird man natürlich irgendwann über diese Brücke gehen müssen und eine Entscheidung treffen und dann gewisses Intervall durchziehen müssen. Genau wie das passiert ist. Aber deswegen würde ich ein Kriterium vorschlagen, anhand dessen wir entscheiden können, ob wir da über das Zuhören hinaus oder über das Sprechenlassen hinaus noch zuhören inhaltlicherseits. Nämlich, haben wir dieses Argument nicht schon längst abgehakt oder ist es nicht schon 5000 Mal widerlegt worden? Also wenn Attila Hildmann das nächste Mal ins Mikrofon irgendeinen leicht zu widerlegenden Käse sagt, dann müssen wir den vielleicht nicht jedem einzelnen Menschen für seine Privatevidenz nochmal neu widerlegen.
Also Herr Thien sagt, irgendwann ist Schluss, Frau Gero. Damit sind Sie vermutlich nicht einverstanden.
Bin ich ja sozusagen rational bei Herrn Thielen. Ja, ich würde nur trotzdem ein Plädoyer dafür machen, zumindest abstrakt gesprochen, dass eine Gesellschaft eben nicht nach rationalen Kriterien funktioniert. Also das wäre ja schön, wenn wir sozusagen Demokratie und Gesellschaft mit allein und ausschließlich rationalen Kriterien gestalten können, dann hätten wir sozusagen praktisch kein gesellschaftliches Problem. Wir würden vor allem eine Studie machen, wir hätten Plausibilitäten, Evidenzen, Statistiken und würden sagen, das machen wir. Der Punkt ist aber, dass wir das nicht tun. Wir tun das ja zum Beispiel auch nicht bei der Klimadiskussion. Ja, wir haben jede Menge Evidenzen, dass wir ganz andere Sachen tun sollten, als wir tun, machen wir aber nicht. Jetzt haben wir bei Corona Evidenzen, dass wir das tun sollten. Und in diesem Fall sagt eine große Mehrheit, wir tun das jetzt aber auch. Ich möchte nur ganz abstrakt ein Argument dafür machen, dass Gesellschaft eben nur mit rationalen und logischen Argumenten nicht zu gestalten sind. Und das müssen wir konzidieren, dass uns diese Irrationalität manchmal ins Gesicht springt. Ja, und wir auch sagen, also jetzt hört doch mal auf, jetzt haben wir euch doch alle Statistiken gegeben. So sehr ich bei Herrn Thielen bin, dass mich diese Irrationalität, vor allen Dingen, wenn sie so vehement daherkommt, natürlich auch manchmal so als Dummheit eigentlich anspringt. Aber dagegen sich zu stellen, zu sagen, absolute Wahrheit und wir haben die gepachtet, ist eben auch problematisch.
Das ist gut, denn das habe ich ja auch nicht gesagt. Nein, der Punkt ist einfach, dass wir unser Handeln danach ausrichten müssen, was rational ist. Ich meine, Rationalität beschreibt, ob einem Argument das richtige Maß zukommt. Und das richtige Maß in der Politik ist die Verwirklichbarkeit.
Herr Thielen, warum nennen Sie die da demonstrieren gelegentlich schon mal Covidioten?
Ja, ich glaube, an diesem Begriff kann man die Hinsichten, die ich gerne trennen würde, ganz gut auslegen. Ich bin kein Politiker, ich bin nicht Saskia Esken. Politisch betrachtet, da wird, glaube ich, Frau Gero mir zustimmen, eine heikle Sache, diesen Begriff so zu benutzen, weil er ausgrenzend ist und damit Rückwege verbaut. Logisch betrachtet ist ein Idiot jemand, der nur seine eigene Wahrheit kennt und nicht bereit ist, die mit Fakten der Welt und anderen Stimmen abzugleichen. Ne? Von Idion, das eigene Griechisch. Das heißt, die nominalistisch ist diese Bezeichnung völlig in Ordnung. Politisch, und ich glaube, daran werden die beiden Hinsichten, die Frau Gero und ich stark machen wollen, deutlich. Politisch ist sie aber gegebenenfalls verheerend.
Frau Gero, würden Sie das Wort benutzen?
Ich finde es tatsächlich problematisch, dass zunehmend von Wahrheiten reden und von auch noch evidenzbasierten Wahrheiten, wo wir doch wissen, spätestens seit Lacan, dass wir zwischen Wahrheit und Wirklichkeit unterscheiden müssen. Wir haben jetzt eine Wirklichkeit, die wir geschaffen haben, das Corona, diese Maßnahmen, die haben wir ganz legal, ganz demokratisch diskutiert und durchgesetzt. Und das ist unsere Wirklichkeit der Maßnahmen. Ob dahinter einer Wahrheit steht, das können wir doch vielleicht in 6 Monaten oder wann auch immer uns nochmal ganz angucken. Und außerdem ist ja immer die Frage, auf welche Wirklichkeit einigen wir uns und welche anderen blenden wir aus. Nur mal so, wir gucken jetzt auf Corona-Tod. Wir gucken nicht auf die, die an Vereinsamung sterben, auf die, die an Depression sterben und so weiter. Ja? Das heißt, welche Plausibilität nimmt die Mehrheit für sich in Anspruch, wenn sie sagt, das ist jetzt gut und ausschließlich gut und das machen wir und das ist die Wahrheit. Ich wende mich gegen den Begriff der Wahrheit in der Politik oder ich halte ihn zumindest für problematisch und auch philosophisch im Prinzip ist die eine Wahrheit immer ein Problem gewesen. Dass sich eine Mehrheit in bestimmten Situationen politisch auf eine bestimmte Wirklichkeit einigt und eine bestimmte Wirklichkeit unter bestimmten Plausibilitäten in einem bestimmten Zeitraum so macht, da bin ich dabei, aber die Überprüfung dieser Wirklichkeit und die Überprüfung dieser Plausibilität, die ist doch die gesellschaftliche Herausforderung.
Ja, die Frage ist, mit welchen Mitteln? Wir müssen hier trennen zwischen Empirie und Logik. Also Medizin ist eine empirische Wissenschaft. Empirie kann immer nur falsifizierbare Hypothesen liefern. Das heißt, die müssen wir dauernd überprüfen und wir müssen vielleicht da auch, das wäre ein Ansatzpunkt, um die Gegner vielleicht mit ins Boot zu holen, dass man sehr viel mehr wissenschaftspropedeutisch arbeitet und Wissenschaftlichkeit erklärt. Genau. Das ist aber ein mittelfristiges oder langfristiges bildungspolitisches Problem. Jetzt gerade haben wir Gesetze und die sind nötig, um Schutz zu gewährleisten. Das heißt, wir müssen den Spagat schaffen zwischen den beiden Hinsichten, die wir aufgemacht haben. Wir müssen gleichzeitig die Möglichkeit des Protests für alle und der Meinungsäußerung erhalten, demokratisch wie gesundheitlich, und dafür sorgen, dass die Politik sich eben auf plausible Hypothesen stützt. Wir haben ja sowas wie Gütekriterien für empirische Forschung und die müssen wir verteidigen und da dürfen wir auch aus dem Zuhören aus dem Hier kein Listen-to machen.
Aber haben wir das, ja? Also wenn der schwedische Herr Drosten Anders Tengell empirische Daten für Schweden hat, dass zum Beispiel Schulung keinerlei statistische Auswirkung hatte auf die Corona-Fallzahlen, dann sind das ja auch Evidenzen und das sind dann auch Plausibilitäten und auf Grundlage dieser Evidenzen und Plausibilitäten ist zum Beispiel die schwedische Gesellschaft zu ganz anderen Konsequenzen gekommen als die deutsche Gesellschaft. Wir haben doch immer einen Wissenschaftspluralismus, in dem immer wissenschaftliche Evidenzen überprüft werden, falsifiziert werden und wo dann auch noch es möglich sein muss, dass die eine Gesellschaft diese Konsequenzen fordert und die andere Gesellschaft diese Konsequenzen fordert. Und da kann man doch nicht sagen, das ist alles logisch. Also ich wehre mich wirklich gegen die Begriffe von Wahrheit und Logik als gesellschaftliche Modi.
Sie hören die Sendung Streitkultur zur Frage Proteste gegen Corona-Maßnahmen. Müssen wir dieser Minderheit noch zuhören? Auf den Demos wird ein Vorwurf erhoben, der auch schon bei den Pegida-Demonstrationen zu hören war, nämlich wir lebten in einer Diktatur, es gäbe gerade keinen Meinungspluralismus, bestimmte Meinungen würden unterdrückt und gegen diese Diktatur müsse Widerstand geleistet werden. Frau Gero, woher kommt dieses Gefühl?
Naja, allgemein beobachten wir ja so eine Art Malaise der Demokratie seit gefühlt 5, 6, 7 Jahren. Da gibt es ja jetzt auch eine Fülle von Büchern über das Absterben der Demokratie, How Democracies Die, also dieses Gefühl, dass da irgendetwas nicht mehr stimmt mit der Demokratie, ist ein generalisierbares Gefühl. Und jetzt ist die Frage, worauf beruht dieses Gefühl? Und das Gefühl beruht offensichtlich darauf, dass viele Leute das Gefühl haben, sie werden zwar wahrgenommen, sie können zwar auf der Straße marschieren, aber es ändert sich nichts. Dann hat man das Gefühl, dass man sozusagen wie Don Quixote Meinungen ventiliert, aber eben tatsächlich nicht gehört wird, deswegen nicht zu Wort kommt und daher kommt dieses Wir sind das Volk und wir sind aber gegen das, was ihr da macht. Und das ist, glaube ich, generalisierbar. Das können Sie von den Gilets Jaunes, den Gelbwesten in Frankreich über Proteste in Italien quer durch die Bank zu Pegida hinziehen. Und das ist ein wirkliches Problem. Das heißt ja genau auf die Unterscheidung von Herrn Thielen zu Beginn dieser Sendung nochmal eingehen. Es gibt ja Meinungsfreiheit. Die Leute dürfen das alles sagen. Aber das, wogegen sie sich offensichtlich wehren, ist, dass es keinen Resonanzboden mehr entfaltet oder kein Transmissionsriemen in die Politik hinein, dass nachdem wir haben euch zugehört, aber wir machen trotzdem weiter wie bisher, dass also in deren Meinung nichts passiert, dass man auf sie einschwenken würde.
Herr Thielen, was entgegnen Sie, wenn Ihnen jemand sagt, wir leben hier in einer Merkel-Meinungs-Mainstream-Mediendiktatur?
Da gibt es zwei Ebenen. Ne? Also es ist logisch ganz einfach zu widerlegen, indem man einfach sagt, ach so, und das durfte sie jetzt so einfach sagen. Das ist ja interessant. Das ist ja eine ganz schön miese Diktatur.
Und was sagt dann ihr Gegenüber? Wenn sagt es dann, oh, ich habe mich in Selbstwiderspruch verwickelt, jetzt bin ich der anderen Auffassung, jetzt bin ich stolz darauf, in einer Demokratie zu leben?
Nein, natürlich nicht. Ne? Und deswegen sagte ich, dass es mehrere Dimensionen hat. Das heißt, pädagogisch ist das natürlich höchst ineffizient. Aber Dritte, die das hören, die können sich daraus eine Meinung bilden, wer jetzt gerade eigentlich plausible Dinge gesagt hat. Unter der Voraussetzung, und da wird Frau Gero wahrscheinlich wieder einhaken, dass Plausibilität und Wissenschaftlichkeit und Logik für den Zuhörer irgendwas wert sind, ist das eine sehr wertvolle Position. Das heißt aber nicht, dass alle so ticken. Und da bin ich auch bei Frau Geros Standpunkt. Ne? Wir dürfen Emotionalität und Protest nicht wegdrücken. Wir müssen aber gucken, welche Argumente sind aus welchen Gründen haltbar. Und da ist das Argument, wir leben in einer Diktatur, sehr schlecht haltbar, weil es sich selbst beim Reden durch das Sprechen schon widerspricht. Und mit Corona-Argumenten ist es oft genau dasselbe. Das heißt, ich plädiere da sehr wohl für einen Diskurs, aber ich plädiere dafür, dass wir zwei Dinge tun. Erstens, immer wieder sagen, warum welches Argument gültig ist und welches nicht. Und zweitens, bildungspolitisch mittelfristig, das wird uns jetzt in der Krise nicht viel helfen, aber bei der nächsten, so aufstellen, dass wir Wissenschaftlichkeit, Argumentationslogik und auch den Umgang mit der eigenen Position in einer Demokratie und den eigenen Emotionen, die daraus vielleicht entstehen, wieder viel, viel tiefer gehend in Bildungsangebote ummünzen.
Das kann politisch so nicht funktionieren, ja, weil es sozusagen das, was gültig ist, ist ja eigentlich eine Entscheidung auch der Mehrheit, an welche Argumente sie glauben will. Bei Corona funktioniert das jetzt, dass 3/4 der Deutschen sagen, das machen wir so. Aber gucken Sie sich die Klimadebatte an. Wir haben wirklich zu Tonnen wissenschaftliches, plausibles, evidentes Material, dass wir eigentlich morgen alle Flieger am Boden lassen müssten und dass wir diese Klimakatastrophe mit ganz anderen Mitteln angehen müssten, als wir es offensichtlich tun. Was machen wir da mit der Gültigkeit der Plausibilität? Was machen wir da mit der Logik? Der Punkt, den ich nur machen möchte, ist, es sind zwei Sachen zu sagen, da ist eine wissenschaftliche Plausibilität und es ist was ganz anderes, ob die Gesellschaft dieser Plausibilität folgt. Und da ist doch die Kerbe, dass viele Leute sagen, ich sage aber, da müsste man was tun, da müsste man was tun und die werden nicht gehört. Während jetzt eben bei Corona werden die meisten gehört. Und da ist der, glaube ich, der große Unterschied, wo man nicht sagen kann, das ist jetzt gültig und plausibel, sondern es geht immer noch um die gesellschaftliche Entscheidung, was die Gesellschaft als plausibel annimmt.
Ich verstehe, dass politisch so eine Art Relativismus da sehr nahe liegt und auch faktische Bedeutung hat. Deswegen glaube ich aber, dass man das vereinen kann. Ich möchte hier mal den französischen Philosophen Jacques Rancière zitieren, der eine schöne Unterscheidung zwischen Bürgersein und Menschsein gemacht hat. Der Bürger, der muss so handeln, wie Sie es gerade gesagt haben. Der darf nicht sagen, das ist rational und jetzt haltet ihr alle die Klappe und folgt mir. Der muss sich um Mehrheiten bemühen, der muss vermitteln können, was richtig ist. Aber er muss sich immer bei sich selbst als Menschen vergewissern, dass das, was er vertritt, noch richtig ist. Auf diese Seite gehe ich die ganze Zeit ein. Wir müssen dem Menschen innerhalb des Bürgers wieder beibringen, wie er Heuristiken zu finden hat. Und das ist ein bildungspolitisches Problem.
Ja, aber das, was Sie, glaube ich, unterschätzen, ist natürlich, dass das, woran wir glauben, einfach in der Politik trotzdem sehr wichtig ist, obwohl wir das nicht gerne hören. Das wäre bei Rancière, den ich übrigens auch sehr schätze, nämlich genau die Unterscheidung zwischen Bürger und Mensch. Ja, wo der Bürger rational zu sein hat, mag der Mensch an bestimmte Sachen glauben, und zwar im Positiven wie im Negativen. Die einen glauben an die Kirche und an Jesus Christus und die anderen glauben an Verschwörungen von Bill Gates. Ja, aber den Glauben aus dem Menschsein weg zu dividieren, ist eben auch problematisch. Jetzt mache ich es mal ganz konkret. Wir haben 40 Jahre in diesem Land an die Wiedervereinigung geglaubt. Und ich glaube, das war wichtig, dass wir daran geglaubt haben. Und als sie dann kam, 89, hatten wir eine Diskussion über den Umtausch 1:1. Da haben alle Ökonomen dieses Landes gesagt, das geht gar nicht, das ist volkswirtschaftlich die große Katastrophe. Und wir haben es trotzdem gemacht. Und das trotzdem ist das Politische, nämlich dass die Gesellschaft im Grunde ein souveränes Recht hat, sich zu Sachen zu entscheiden, an die sie glaubt, auch wenn sie nicht rational sind. Ich möchte nur eine Verteidigung des irrationalen Argumentes in der Politik machen, nicht weil ich das begrüße oder weil ich da irgendwie pathetisch bin, sondern weil es ein Fakt ist, dass viele wichtige politische Entscheidungen leider oder nicht irrationale Gründe haben. Und dass man nur mit Logos und mit Ratio und mit bürgerlichem Pflichtbewusstsein argumentieren kann, das fällt mir zu kurz. Dann müssten wir morgen verbieten, dass wir SUVs verkaufen. Wir müssten übermorgen verbieten, dass man mehr als 100 auf der Autobahn fährt und so weiter und so weiter. Und das tun wir alles nicht. Und deswegen ist ja nur die Frage, wo entscheidet die Gesellschaft, wann sie in Plausibilitäten argumentieren möchte und wann sie es nicht tut.
Ich glaube, dass zwei Dinge in Ihren Aussagen gerade ein bisschen problematisch, also falls Sie das zusammenfassen wollten, was ich vorgeschlagen habe. Also nur und ausschließlich habe ich, glaube ich, nicht gesagt. Ich habe die Unterscheidung zwischen Faktizität und Geltung ja sehr stark gemacht. Und zweitens, den Bürger aus dem Menschen rausziehen. Nein, nein, das ist ja dieselbe Person. Um Gottes Willen.
Das sage ich ja.
Und ja, das wäre ja fürchterlich.
Deswegen sind die Menschen eben nicht nur rational. Das ist doch genau mein Punkt.
Ja, aber, das wäre ja sehr aber wir müssen unterrichten, dass ein Mensch ein privates Wesen ist und wenn er in seiner Rolle als Bürger, in seiner Hinsicht als Bürger auftritt, dass er dann ein Mindestmaß einzuhalten hat dessen, was ihn als Bürger überhaupt erst ermöglicht hat. Also wir kommen bei sowas wie Verfassungspatriotismus raus.
Darauf kann man sich natürlich am Ende einer Sendung immer, fast immer einigen. Ich will nicht sagen immer, denn das ist ja logisch problematisch auf den Verfassungspatriotismus. Aber da jetzt wirklich das Ende dieser Sendung naht und ich eigentlich auch nicht die übliche Frage stellen will, was haben Sie voneinander gelernt? Das haben Sie ja zwischendurch auch immer wieder gesagt, wo Sie einander zustimmen. Deshalb eine ganz große Frage mit der Bitte um trotzdem eine kurze Antwort. Was glauben Sie, Blick in die Glaskugel, wie verändert das Virus diese deutsche Demokratie, sagen wir mal, innerhalb des nächsten Jahres? Frau Gero.
Ich mache mir große Sorgen, weil ich mir Sorgen mache, dass Maßnahmen, die eingeführt werden, nicht mehr zurückgenommen sind. So ein bisschen wie bei 9/11, wo wir diese ganzen Kontrollen an Flughäfen eingeführt haben, die 20 Jahre später immer noch gelten und die wir nie zurückgenommen haben. Und deswegen mache ich mir wirklich Gedanken, wie lange wir sozusagen einen Zustand, der jetzt ein Ausnahmezustand ist, der in 6 oder 8 Monaten vielleicht eine neue Normalität ist und wir dann tatsächlich dauerhaft mit Masken rumlaufen und das nicht mehr in Frage gestellt wird. Und da mache ich mir schon Sorgen über die Art und Weise, wie wir damit umgehen mit dieser neuen Normalität.
Herr Thielen, wie verändert das Virus die Demokratie in Deutschland?
Also ich würde das Virus nur als, logisch gesehen, als Symptom sehen, ne? als nächste phänomenologische Darstellung von einem Prinzip, nämlich dass diese Emotionalität, dieser Teil des Menschen, den Frau Gero eingeführt hat, sehr, sehr stark wird und der Bürger hinten runterfällt. Ne? Und wir genau den gegenteiligen Weg dessen gehen, was Frau Gero als Gefahr gesehen hat, nämlich dass wir versuchen, den Bürger aus dem Menschen zu ziehen. Nämlich, dass das Virus noch stärker dazu führt, dass Emotionalität gehört wird, dass wir uns immer weniger auf das Gemeinsame, auf das, was Kant, Montesquieu, Voltaire stark machen wollten, einigen können. Also, dass es zu einer weiteren Spaltung tatsächlich führt zwischen denen, die in aufklärerischen Gedanken gut unterwegs sind und denen, die das nicht tun.
Vielen Dank. Das war die Streitkultur zu den Demos und der Demokratie, aber auch eine Streitkultur zum Irrationalen, zur Verteidigung des Irrationalen, zur Logik und zur Frage der Wahrheit. Ich danke der Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero. Ich danke dem Demokratietrainer Thomas Thielen. Wir haben diese Sendung am Donnerstag aufgezeichnet. Hier folgt jetzt Kultur heute. Mein Name ist Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.